Diese Folge von HR Ungeschminkt wird präsentiert von der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft, den Schlechtwetterpersonalern und um Hans-Georg Bauer. Wenn es stürmt im Unternehmen, egal ob Reorga, Umbruch oder einfach nur schwierige Gespräche, dann sind Sie die juristischen Partner, die nicht nur Recht, sondern auch HR und Business verstehen. Mehr Infos zu unserem aktuellen Sponsor wie immer am Ende der Folge. Und nun viel Spaß mit
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute mit mir, Anjali, und einem fantastischen Deep Dive, auf den ich mich sehr freue. Wie ihr alle wisst, machen wir ja in den Staffeln immer bei spannenden Unternehmen Deep Dives. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Claudio und Julia dabei haben von der Vetter Pharma. Herzlich willkommen.
Danke, Anjali.
Vielen Dank. Danke, Anjali, dass wir da sein dürfen.
Bevor wir gleich ins Vorstellen gehen, ich freue mich ganz besonders, weil ihr habt euch bei uns gemeldet und das finde ich immer ganz, ganz toll, weil ihr gesagt habt, ihr habt was zu erzählen zum Thema Orga-Design und lieben wir. Ganz toll, vielen Dank. Wollt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und auch zwei, drei Sätze zu eurem Unternehmen sagen? Liebe Julia, möchtest du anfangen?
Ja, sehr gerne. Julia Haberbusch, mein Name. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Vetter Pharma. Hier unten in Ravensburg in Oberschwaben ist unser Sitz. Claudio kann gleich noch ein bisschen zum Unternehmen sagen. Ja, ich komme ursprünglich nicht aus dem Schwabenland, hört man aber nicht vorhanden in Schwäbisch, fühle mich jetzt hier aber seit 15 Jahren sehr wohl. Bin seit 10 Jahren jetzt in der Firma, bin gestartet als interne Trainerin in HR. Damals haben wir interne Trainer gesucht, weil wir gerade damals so die Mission hatten, dass wir die ganzen externen Trainer, die alle ihre Einzelmaßnahmen machen, eher mal bündeln in interne Trainer. So bin ich reingekommen und so bin ich auch geblieben, weil es mir einfach Spaß macht. Vetter ist ein wachsendes Unternehmen mit einer spannenden Geschichte. Claudio, da kannst du gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und ja, momentan und jetzt seit 5 Jahren in der Organisationsentwicklung, führe dort ein kleines, feines Team mit 7 Personen. Wir sind stetig gewachsen. Ich habe das damals mit aufgebaut. Also von der internen Trainerin bin ich dann irgendwann in die Organisationsentwicklung gewechselt. Und ja, dadurch oder in dem Bereich verändert sich mein Arbeitsfeld fast alle jährlich, zweijährlich, weil das Unternehmen einfach so stark am Wachsen ist.
Schon der erste Hinweis versteckt, wie groß oder klein das Unternehmen ist, wenn das kleine, feine Team 7 Leute sind.
Ja gut, das ist immer eine Frage, wo man herkommt, aber das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, Anjali, weil ich habe vor diesem Vetter Pharma Familienunternehmen immer in Konzernen gearbeitet, also bei Volkswagen, bei Daimler und dann ist alles, was so die Größe bei 3.500 Mitarbeitern bin ich eingestiegen, momentan sind 7.000, das ist dann im Verhältnis zu einem Konzern mit 50.000 immer noch klein, wobei die Vetterwelt sich schon sehr groß fühlt, weil sie einfach in den 50er Jahren noch richtig klein waren. Claudio, dann gebe ich mal an dich ab.
Ja, vielen Dank, Julia. Ja, mein Name ist Claudio Galbusera. Ich bin Vice President im HR-Bereich bei Vetter Pharma, bin verantwortlich für die Themen Development and Systems, das heißt insbesondere Organizational Development, Talent Development, Compensation Benefits, HR-IT-Systeme und die HR-Services, das heißt also insbesondere Payroll und Zeitwirtschaft. Ich bin kein gelernter Personaler, sondern bin 2019 bei Vetter Pharma im Controlling eingestiegen, war davor in der Unternehmensberatung, war zuletzt im Controlling verantwortlich für das Thema Unternehmensplanung, Operations und HR-Controlling und bin jetzt eben seit dem 01.01. in meiner Funktion im HR-Bereich. Durfte schon diverse Themen im HR-Bereich in einer Projektleiterrolle begleiten, insbesondere auch die Einführung von einem neuen Lohn- und Gehaltssystem für unsere über 7.000 Mitarbeitenden hier in Deutschland, was natürlich sehr, sehr spannend ist und auch einige Learnings zutage gefördert hat. Ich komme tatsächlich auch von hier, ursprünglich aus dem Schwabenland, hört man vielleicht auch das ein oder andere Mal an der Aussprache. Ja, jetzt noch ganz kurz was zu Vetter Pharma. Was machen wir? Wer sind wir? Julia hat es schon angesprochen, wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind ein sogenannter Hidden Champion. Wir sind einer der führenden sogenannten Full-Service-Provider bei der Entwicklung und der klinischen und kommerziellen Abfüllung sowie der Verpackung von Injektionssystemen. Das heißt also, wir haben uns darauf spezialisiert, auf die sterile Abfüllung von Medikamenten. Wir arbeiten dabei mit fast allen großen Pharmaunternehmen dieser Welt zusammen, auch mit sehr, sehr vielen kleinen und mittleren Pharmaunternehmen und Biotech-Unternehmen. Wir wachsen sehr stark, in den letzten 10 Jahren eigentlich immer zweistellig. Das ist einfach ein enorm dynamisches Umfeld, in dem die Arbeit extrem viel Spaß macht. Julia hat es schon angesprochen. Wir sind in den letzten 10 Jahren, haben wir uns, was die Mitarbeiteranzahl angeht, fast verdoppelt. Weil 10% Umsatzwachstum bedeuten natürlich bei uns auch mehr Anlagen, mehr Mitarbeiter, mehr Führungspositionen, mehr Organisationseinheiten. Und es gibt ja auch schon so einen kleinen Hinweis darauf, warum wir uns in den letzten 2-3 Jahren auch intensiv mit dem Thema Organisationsdesign auseinandergesetzt haben.
Das heißt, Spritzen, in denen die Impfungen sind, macht ihr nicht, sondern was macht ihr?
Wir füllen hauptsächlich biotechnologisch hergestellte Medikamente ab, haben uns dabei insbesondere auch natürlich auf Medikamente spezialisiert, die jetzt gerade sehr herausfordernd sind in der Abfüllung. Also Indikationsgebiete klassisch sind natürlich Krebsmedikamente, rheumatische Arthritis, aber auch diverse Augenkrankheiten etc. Also auch insbesondere Medikamente gegen Krankheiten, die in aller Regel ansonsten tödlich verlaufen.
Also wenn man als Enduser unsere Produkte nicht braucht, hat man es gut, sage ich immer in Kurzform, weil wir eben keine Impfungen oder leichte Produkte haben, sondern eher wirklich die anspruchsvollen Krankheiten von Krankheitsbildern, wo man manchmal denkt, da wusste man noch gar nicht, dass es die gibt.
Fühlt man das in der Organisation? Weil das ist ja schon sehr purpose-getrieben. Also das ist ja schon, dass du morgens zur Arbeit kommst und irgendwie sagst, ich mache wirklich was Gutes und was Sinnvolles. Merkt ihr das? Macht es einen Unterschied? Und wenn ja, woran merkt ihr das? Kurzer Sidetrack.
Ja, also zum einen merkt man es, würde ich sagen, an der langen Betriebszugehörigkeit. Wir haben sehr viele Menschen, die schon seit Jahrzehnten bei Vetter arbeiten und denen das jeden Tag extrem viel Spaß macht. Und da hilft einfach auch dieses Wissen, dass man tagtäglich für Patienten auf der ganzen Welt im Einsatz ist und dazu beiträgt, dass es diesen Menschen besser geht. Aber man merkt es natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir so eine Identität als Vetter auch haben. Wir sind Familienunternehmen und wir glauben auch daran, dass das, was wir tun, einen Sinn hat in dieser Welt und am Ende die Welt auch besser macht.
Und man merkt es so kulturell auch daran, dass die Mitarbeiter bei uns extremst qualitätsgetrieben sind und gewissenhaft. Also wir haben extrem viele Menschen mit einem extrem hohen Qualitätsanspruch und die wirklich sehr gewissenhaft sind. Also weil wir einfach, bei uns kannst du keinen Fehler machen, theoretisch. Ja, also jeder macht Fehler. Aber im Automobilbereich kannst du jedes Auto zu jeder Zeit in der Endkontrolle nochmal vom Band ausphasen. Das kannst du bei uns schwer machen. Ne? Wenn einmal der Ansatz angelaufen ist, kannst du nicht in die Anlage greifen, wo sterile Medikamente laufen und sagen, okay, diese 5 Spritzen nehmen wir nochmal raus. Also das muss dann sitzen. Ja, und das merkt man einfach, so diesen Anspruch und diese Qualitätskultur und auch die eigentliche Null-Fehler-Kultur. Da merke ich jetzt so als HRlerin einen Unterschied zu anderen Branchen, in denen ich schon gearbeitet habe.
Sehr beruhigend. Also finde ich gut. Aber ja klar, das heißt, ihr habt auch meist Chemiker und Chemielaborantinnen oder gar keine Ahnung von dem Bereich?
Wir haben verschiedene Segmente. Also zum einen natürlich sehr viele Naturwissenschaftler, insbesondere auch in unserem Entwicklungsbereich. Development Service nennen wir den. Da haben wir ganz viele Naturwissenschaftler. Aber gerade wenn wir jetzt über die Produktion schauen, dann haben wir auch ganz viele Quereinsteiger. Das heißt also, dadurch, dass wir so hohe Ansprüche haben, auch in der Produktion, beim Betrieb der Reinräume, müssen wir auch einen Großteil der Mitarbeitenden selbst ausbilden. Das heißt also, wir rekrutieren dann zum Beispiel für das Berufsbild Fertigungsmitarbeiter, gelernte Bäcker, Metzger, Friseure etc. und bilden die dann aber nochmal aus. Wir qualifizieren diese Menschen, damit sie dann auch diese Anlagen betreiben können und auch entsprechend sicherstellen können, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden. Wir haben da einen ganz bunten Mix.
Oh, das klingt gut. Ich bin gespannt, was ihr gleich erzählt. Weil gerade diese Weiterbildung ist ja in der Organisationstheorie, sagt man ja immer, das ist ja das, was die Leute hält, ne? Der Purpose und dass sie da weitergebildet wurden und ihren Platz gefunden haben. Aber bevor ich zu viel über meine Lieblingsthemen rede, mein anderes Lieblingsthema. Claudio, du hattest es eben schon so angedeutet, ihr seid ganz viel gewachsen und Julia, du hattest es auch gesagt, wart ein kleines Unternehmen in den 50ern. Erzähl mal, du kamst dann und hast gesagt, wir brauchen mal eine strategische Orga-Design und oder wie? Also im Grunde, warum seid ihr systematisch das Thema angegangen? Was war der Need? Woher wusstet ihr, jetzt ist der richtige Zeitpunkt?
Wir hatten 2020, 2021 hat das Unternehmen Vetter eine neue Unternehmensstrategie erarbeitet Und im Rahmen dessen und im Rahmen der Voranalysen wurde einfach klar, dass wir beim Thema Organisationsdesign, Organisationsstruktur uns weiterentwickeln dürfen, uns zukunftsfähig aufstellen dürfen. Das lag einfach an so ein paar Beobachtungspunkte, die wir hatten. Ich habe es vorhin angesprochen, wenn man jedes Jahr 10-11% Umsatz draufpackt, physisch, dann bedeutet das mehr Mitarbeiter, mehr Führungskräfte, mehr Organisationseinheiten. Und ab einem gewissen Punkt stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, welche Regeln gibt es denn da eigentlich, um Organisationseinheiten zu schaffen, weiterzuentwickeln? Welche Regeln haben wir im Bereich von Stellenbeschreibung, Titeln, Hierarchieebenen? Wann ist ein Abteilungsleiter ein Abteilungsleiter? Wann ist ein Teamlead ein Teamlead? All diese Fragestellungen entstanden da. Und daraufhin haben wir dann eben eine strategische Initiative gegründet, die auch sehr starken Support von unserer Geschäftsführung und unseren SVPs hatte. Und dann haben im Rahmen dieser strategischen Initiative in den letzten 2, 2,5 Jahre einen Ansatz entwickelt, mit dem wir das Thema Organisationsdesign bei Vetter aktiv bespielen wollen. Der besteht insgesamt aus 3 verschiedenen Facetten. Der hat einmal die Facette Organisationssystem oder Struktur. Da geht es insbesondere um die Fragestellungen, wie sehen Hierarchieebenen aus, welche Kriterien haben wir, um Span of Controls festzustellen. Da geht es um das Thema Personalsystem. Das heißt also diese klassische Frage, wann und wie geben wir Zusatzstellen frei, insbesondere in wachsenden Organisationen, enorm wichtiges Thema, vor allem wenn man nachhaltig profitabel natürlich wachsen möchte. Und da geht es ganz wichtig um das Thema Steuerungssystem, weil eine Richtlinie ist am Ende des Tages nur ein Blatt Papier. Um es zu leben, braucht es natürlich auch eine entsprechende Verankerung in den Prozessen, in den Steuerungsprozessen. Es braucht eine Operationalisierung über Entscheidungen. Und dafür haben wir dann eben ein sogenanntes Organisationsdesign-Gremium geschaffen. Können wir gerne nachher auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, um einfach auch dieser Situation Herr zu werden. Und gleichzeitig, Julia hat es vorhin angesprochen, unsere Kultur bei Vetter ist am Ende des Tages auch eine sehr stark konsensorientierte Kultur. Wir möchten Entscheidungen gemeinsam treffen und dann haben die auch in aller Regel eine sehr starke Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Das ist also was Positives aus unserer Sicht. Und damit verbunden ist aber auch natürlich wichtig, dass Entscheidungen auch so eine gewisse organisationale Gerechtigkeit mit sich bringen. Das heißt also, uns war es auch wichtig, in diesem Ansatz sehr stark kriterienhaft auf Basis von objektiven Bewertungsmaßstäben Entscheidungen treffen zu können.
Und vielleicht nochmal, wo wir auch herkommen als Vetter, ne? Das ist ja auch immer so, als HRler immer nochmal zu gucken, in welcher Kultur findet das Ganze denn statt und wo steht die Organisation. Und wenn man sich das immer nochmal bewusst macht, dass wir in den 50er Jahren eine Apotheke waren und das daraus entstanden ist, ne? Und wir sukzessive von dieser Apotheke mitten in der Innenstadt in Ravensburg gewachsen sind, immer mehr Standorte gebaut haben und wirklich ein klassisches oberschwäbisches Familienunternehmen sind, dann ist das schon auch eine Erkenntnis zu sagen, so dieser Erfolg des Unternehmens fordert jetzt einfach neue organisatorische Antworten, ne? Den Need haben wir überall gehört und gleichzeitig hatten wir aber die Historie noch. Wir sind immer gewachsen, dann wurden einfach immer noch mal mehr Leute eingestellt. So ein bisschen kann man sich das vorstellen, ne? Im 50er Apotheke Startup wurde sukzessive größer und die Strukturen hat man immer bisher immer noch entschieden wie früher. Man hat mehr zu tun, also stellt man noch mehr ein und so weiter und so fort. Und irgendwann, ne, Claudius, hast du ja gut beschrieben, war dann einfach der Need so groß. Und man hat es dann auch in die Strategie verankert. Das war für uns natürlich eine Steilvorlage.
Ich habe ganz viele Fragen. Erstmal, wie surreal, dass es wirklich aus einer Apotheke ist. Also ich liebe es, das ist ja wirklich der Ursprung des Startups dann, der Skalierung. Claudio, du hattest gesagt, dass es dieses Orga-Design-Gremium gibt und ihr diese Organizational Fairness, also diese Orga-Gerechtigkeit haben wollt. Kannst du mal ein Beispiel machen, wie ich mir das vorstelle?
Sehr gerne. Also eine klassische Frage ist natürlich immer, wer bekommt Zusatzpersonal? Am Ende des Tages ist es ja eine urunternehmerische Entscheidung, vor allem in größeren Unternehmen, wie allokiere ich Budgets? Jetzt ist es natürlich in einem Fall wie dem unseren, wo wir auf einem langfristigen Wachstumspfad sind, nochmal einfacher, wie wenn man jetzt im Niedergang sich befindet. Das heißt also, man kann jedes Jahr auch ein bisschen mehr draufpacken. Aber es ist dennoch natürlich eine relevante Fragestellung, ne? Also wenn ich nur ein Budget von X habe, ich aber viele Bedarfe aus der Organisation höre, wie decke ich dann diese Bedarfe? Und da sind wir zum Beispiel hingegangen und haben einen sogenannten Stellenpriorisierungsprozess eingeführt. Das heißt also, im Rahmen der jährlichen Unternehmensplanung werden alle Stellen, die in indirekten Bereichen entstehen, aggregiert, gesammelt und dann auch priorisiert, und zwar auf Basis von 8 Kriterien. Und jede Stelle hat dann am Ende auch einen Punktewert und dann entsteht ein Ranking auf Basis dieser Punkte. Und dann kann man eben sehr schön auch auf Basis der Stellenbewertung, ne, jede Stelle kostet natürlich auch Geld, sehen, ab welchem Rankingplatz dann kein Budget mehr da ist. Und die Stellen, die dann eben im Ranking sozusagen weit oben sind, die werden dann freigegeben und alle anderen Stellen haben es dann halt nicht geschafft. Aber gleichzeitig, und das ist eben das Wichtige, haben wir einen gesamtunternehmerisch priorisierten Prozess. Und das ist jetzt eben nicht so, dass der, der am lautesten schreit oder der, der den kennt, die Stelle bekommt, sondern es wirklich auf Basis einer sauberen, objektiven Priorisierung passiert. Und das nicht nur eben einmal im Jahr, sondern auch unterjährig. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Zusatzpersonalbedarfe unterjährig aufkommen, dann schaut man sich die auch an in diesem Organisationsdesign-Gremium auf Basis der Priorisierung. Oder es muss eben ein entsprechender Business Case vorhanden sein. Dann kann so eine Freigabe auch erfolgen, aber es ist eben einfach kriterienbasiert. Ein anderes Beispiel ist das Thema Span of Control. Das ist ja auch in vielen Unternehmen immer ein Diskussionspunkt. Wie viele Mitarbeiter kann eine Führungskraft führen, sollte eine Führungskraft führen, etc. Und da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir würden das gerne einfach wissenschaftlich erarbeiten. Das heißt also, wir haben uns wirklich im Jahr 2022 damit auseinandergesetzt, welche Faktoren beeinflussen denn eigentlich die Sinnhaftigkeit einer Führungsspanne?
Lass uns einmal auf die Stellenausschreibung kommen, weil ich fühle, dass die Span of Control ein langes Thema wird.
Ja, gerne.
Ich mag den Ansatz, dass man sagt, wir haben die Kriterien. Und wir sortieren das durch und Geld ist nicht unendlich. Also sagen wir, die ersten 10 kommen raus. In meiner Erfahrung ist es aber ganz, ganz oft so, dass das dann immer nur die Businessstellen sind, die gewinnen. Weil, wenn ich diese Kriterien habe, gewinnt in meiner Berliner Welt immer das Engineering und immer das Marketing und halt nie das HR oder nie das Controlling. Habt ihr das Problem auch oder habt ihr da eine Lösung oder gibt es sowas wie, wenn ich 20 Leute mehr einstelle, brauche ich einfach auch einen HRler mehr, qua Definition. Also wie stellt ihr sicher, dass nicht das Business immer weiter wächst und die Funktion wir nicht?
Das ist eine super spannende Frage. Da kann ich eins dazu sagen, als wir den Prozess in 2023 das erste Mal durchgefahren haben, war die Stelle mit dem höchsten Ranking eine HR-Stelle. Und das hat so ein Stück weit mit den Kriterien zu tun, weil auch da haben wir darauf geachtet, dass wir es gesamtunternehmerisch betrachten. Das heißt also, ja, so Themen wie Kundennutzen, regulatorische Abdeckung etc., Auswirkungen auf Effizienzen, das sind Kriterien. Aber genauso sind es Kriterien, drauf zu schauen, wie sieht es mit der Compliance aus, wie sieht es mit der Arbeitgeberattraktivität aus. Das sind ebenfalls Kriterien, auf die wir schauen. Und dadurch haben wir, würde ich behaupten, ein sehr ausgewogenes Bild auf diese Stellen. Und ja, ich gebe dir recht, in aller Regel sind so 2/3 der freigegebenen Stellen meistens im Bereich Technik, Engineering. Das ist richtig, aber eben nicht nur. Das heißt also, wir haben da auch eine relativ hohe Diversifikation. Und es ist jetzt nicht immer so, dass nur ein Bereich da absahnt.
Weil du jetzt ganz speziell auch HR angesprochen hast, vielleicht hat es auch mit dem Stellenwert oder nochmal mit unserer Firma insgesamt zu tun. Wir sind ja ein Pharmadienstleister, also das heißt, der Fokus auf Personal ist auch ein sehr hohes. Also weil wir sind darauf angewiesen, dass wir gutes Personal haben und auch halten. Also insbesondere das Thema Halten hier in der Bodenseeregion ist ein großes Thema. Und da bietet HR der Unternehmensführung, glaube ich, auch ganz gute Lösungen. Das war nicht immer so, aber da haben wir uns in HR, glaube ich, auch einen ganz guten mehr Stellenwert geschaffen, dass der Mehrwert da auch gut erkannt wird zu dem, was wir da leisten. Also da habe ich jetzt nicht die Schwierigkeiten oder so, dass wir da immer zu kurz kommen oder so.
Das ist gut zu wissen, weil also ich habe das oft erlebt, mit diesen Kriterien, genauso welche Sachen fassen die Engineers an, die interne IT. Ja, das war nie die Karriereseite. Also das war immer alles andere. Aber dann ist gut und ich glaube, am Ende ist es ja auch immer die Frage, wer designt das, ne? Und wenn das jemand designt, der selber aus der Verwaltung kommt, wahrscheinlich denkst du da auch mehr drüber nach, als wenn das jetzt nur der Fachbereich macht. Ich weiß nur, ich hatte 50 offene Stellen und musste diskutieren, ob ich die Rekruterin kriege.
Ja, das, also wie Julia sagt, das hängt ein Stück weit mit unserem Geschäftsmodell zusammen. Wir werden von unseren Kunden dafür prämiert, dass wir sehr zuverlässig und in extrem hoher Qualität ihre Wirkstoffe abfüllen. Und dafür benötigen wir hochqualifizierte Mitarbeiter. Und dafür brauchen wir die Mitarbeiter vor allem auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Also wir bauen sehr viel in Ravensburg und Umgebung. Wir bauen neue Reinräume. Und in dem Moment, wo die Reinräume zu produzieren beginnen, sitzen dahinter natürlich Kunden. Dahinter sitzen Patienten am Ende des Tages. Wenn wir es dann nicht schaffen, diese Mitarbeiter qualifiziert an die Linie zu stellen, dann kann es im Zweifel dazu führen, dass irgendwo auf der Welt jemand dieses lebensnotwendige Medikament nicht hat. Deswegen ist dieser Stellenwert der Mitarbeiterbindung und auch Attraktivität bei uns extrem hoch.
Ja, dann bin ich jetzt noch gespannter, was du über die Span of Control sagst, weil in meiner Welt muss die ja jetzt sehr, sehr klein sein. Aber erzähl mal.
Kommt drauf an. Und zwar, wir haben uns eben in 2022 sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir sind ein sehr wissenschaftlich orientiertes Unternehmen und den Anspruch haben wir auch bei HR. Das heißt also auch wirklich mal in die Forschung schauen, Studien wälzen, welche Faktoren beeinflussen die Führungsspannen. Insbesondere mit Blick darauf, wir wollen Mitarbeiter binden, wir wollen Mitarbeiter fördern und wollen am Ende ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und wir sind dann auf eine Bewertungsmatrix mit insgesamt 6 Bewertungsdimensionen gekommen, auf Basis dieser Meta-Analyse, mit der wir je nach Situation die Führungsspanne in einer Organisationseinheit bewerten. Also es gibt ja oftmals so diese Herangehensweise, im direkten Bereich sind es 15 bis 40 Mitarbeiter und im indirekten Bereich 5 bis 15 und fertig.
Erklär mal, was ist denn direkter und indirekter Bereich?
Also normalerweise unterscheidet man den dahingehend, wie produktberührend die Tätigkeit ist, die man hat. Das heißt also, ein direkter Bereich ist beispielsweise die Produktion, also sozusagen der Fertigungsmitarbeiter, der direkt an der Linie steht oder die Spritzen kontrolliert. Ein indirekter Bereich klassischerweise HR oder Controlling. Das heißt also, wir arbeiten zwar im Unternehmen, wir tragen zum Unternehmenserfolg bei, aber wir arbeiten nicht produktberührend. Unsere Arbeit ist auch nicht unbedingt 100% korreliert damit, ob wir jetzt 3 Aufträge oder 10 Aufträge bearbeiten.
Sag nochmal, direkter Mitarbeiter war, was hast du gesagt?
Produktion zum Beispiel?
Nee, von der Führungsspanne.
15 bis 40 oder 15 bis 100, da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen.
Und indirekt war 5 bis 10.
5 bis 15.
Das ist ja super spannend.
Also das ist eine Variante gewesen, die wir bisher gespielt haben. Und da haben wir gemerkt, da kommen wir aber nicht weiter. Weil es gibt halt auch Bereiche im direkten Umfeld, da kann ich niemals 25, 30 Mitarbeiter führen. Und deswegen sind wir dann eben auf diese Dimensionen gekommen und analysieren das auch für jede Organisationseinheit individuell und können dann anschließend das Ergebnis in 3 Kategorien clustern. Wir haben sogenannte niedrige Führungsspannen mit 3 bis maximal 7 Personen in der Führung als Mitarbeiter. Wir haben die mittlere Führungsspanne mit 8 bis 15 Mitarbeitern und dann die große Führungsspanne mit 16 bis 40 Mitarbeitern. Und so können wir wirklich für jede einzelne Organisationseinheit bei Vetter das Optimum in Anführungszeichen feststellen und festlegen. Und das eben kriterienbasiert. Das heißt also, da sind wir wieder beim Thema organisationale Gerechtigkeit, weil auch das war immer wieder eine Diskussion von Führungskräften. Warum muss ich jetzt hier 25 Leute führen und der Kollege hat nur 8?
Kannst du mal die Kriterien benennen?
Ja, das kann ich gerne machen. Also zum einen schauen wir auf die Person, auf die Führungskraft. Und zwar im Sinne von, wie stark ist denn die Führungskraft eingebunden in Themen der Projektarbeit zum Beispiel. Wie viel Zeit hat denn die Führungskraft überhaupt für Führung im operativen Business? Wir haben einfach qua Rolle Führungskräfte, die sind viel in Projekten. Und dann kann ich natürlich nicht mehr so viel Zeit in Führung investieren. Dann sollte die Führungsspanne tendenziell kleiner sein. Das nächste Thema ist ein Blick darauf, wie viel Prozessstandardisierung habe ich in dem Aufgabenfeld. Wenn ich Mitarbeiter habe, die extrem standardisierte Prozesse bearbeiten, dann habe ich eine andere Herausforderung, wie wenn das ganz viele nicht standardisierte Prozesse sind, wo jeden Tag was Neues reinkommt.
Ist für euch HR ein prozessstandardisiertes Bereich oder nicht?
Kommt drauf an.
Okay, das heißt, ihr würdet wahrscheinlich sogar nochmal unterteilen Operations versus Orga-Design.
Richtig. Also ich habe zum Beispiel bei mir im Bereich da eine sehr breite Spannbreite. Zum einen Payroll muss super standardisiert sein. Das muss funktionieren. Das ist die Grundlage. Ich glaube, ihr sagt das ja auch immer in eurem Podcast. Wenn die Payroll nicht funktioniert, braucht man bei HRs gar nicht mal was anderes anfangen. Und auf der anderen Seite Orga-Design. Na Julia, aber das kannst du selbst sagen. Da kommt jeden Tag natürlich was Neues rein, worauf man sich dann einstellen muss.
Ich bin begeistert. Wenn ihr sagt, die operative Einbindung der Führungskraft, macht ihr das auf Rolle? Also sagt ihr, qua Definition ist der VP People halt jemand, der viel mit dem BR reden muss? Oder geht ihr so weit runter, dass ihr sagt, hey, der Claudio ist jemand, der möchte mehr drin sein oder nicht?
Also auf Rolle und Funktion. Also auf die Rolle in der Funktion im Fachbereich. Ne? Also was wir nicht machen, rein aufs Individuum zu gucken, wie mag der das jetzt gerne oder wie handelt der das jetzt seit x Jahren, sondern dass wir gucken, was erfordert diese Rolle in der Funktion. Und da gibt es schon Unterscheidungen auch, ne? Weil klar, die Funktion im Marketing ist vielleicht was anderes wie im Development Service. Ne? Aber wir gucken nicht auf das Individuum, wie er oder sie das jetzt konkret lebt.
Wäre auch ein bisschen überraschend gewesen aus dem, wie ihr sonst Sachen angeht. Okay, weiter. Ich bin ganz aufgeregt. Was sind die weiteren Kriterien?
Die nächsten Kriterien sind Aktivitätenvielfalt im Aufgabenfeld der geführten Mitarbeiter. Also ich kann ja sehr standardisierte Prozesse bearbeiten, aber es ist ein Unterschied, ob ich in meinem Team einen standardisierten Prozess habe oder 100. Das sind einfach Komplexitätstreiber am Ende des Tages. Dann ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, da kommt auch wieder dieses Thema Mitarbeiter Stellenwert bei Vetter raus, die Einarbeitungszeit von neuen Mitarbeitern. Das ist ein Kriterium, weil es ist auch hier ein Unterschied, ob ich 2 Jahre, 1 Jahr oder 4 Wochen für die Einarbeitung von einem neuen Mitarbeiter brauche. Das mit den 2 Jahren ist keine Übertreibung. Wir haben einzelne Funktionen, da braucht das so lange, bis ich wirklich alle Qualifikationen habe, um vollständig eigenständig in dem Umfeld arbeiten zu können. Das sind einfach diese hohen regulatorischen Anforderungen, die wir haben. Das nächste ist das Qualifikationslevel, das die Mitarbeiter im Standard haben. Auch hier zeigen die Studien ganz klar, es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel ein Team führe, wo promovierte Naturwissenschaftler drin sind oder ein Team führe mit angelernten Kräften.
Wer braucht denn mehr Betreuung?
Also tatsächlich sehen wir das aktuell so, dass die Naturwissenschaftler mehr Betreuung brauchen, weil die auch einen höheren Bedarf an Führung haben. Das haben wir in diversen, ich nenne es mal Szenarien, schon erkennen dürfen, bis hin zu zum Beispiel der Rückmeldung von einzelnen Personen in Feedbackgesprächen, dass sie sagen, ich möchte einfach nur herkommen und meine Arbeit machen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt alle 4 Wochen Feedback haben. Da sind wir bei den, ich nenne es mal Akademikern, bei den promovierten Naturwissenschaftlern meistens eher einem höheren Bedarf.
Ich hätte das jetzt auch gesagt und habe das auch immer in meiner Karriere auch so gemacht, dass du bei den LogistikerInnen eine größere Führungsspanne hattest als im Headquarter. Aber ich frage mich immer, ist es wirklich so? Also wahrscheinlich werden wir das nie objektiv rausfinden können. Oder sind die AkademikerInnen einfach verwöhnt, also mehr verwöhnt, haben das mehr gelernt, haben mehr Anspruch, weil sie ja wahrscheinlich auch mehr Auswahlmöglichkeiten haben und Jobwechselalternativen und haben deswegen einfach eine höhere, also auf Englisch würde man sagen, Entitlement dazu.
Das ist ein spannender Diskussionspunkt, da gucken wir auch immer wieder hin und deswegen haben wir noch ein 6. Kriterium mit drin, nämlich den Reifegrad des Teams nach Tuckman, weil das kann natürlich auch den Unterschied machen. Ja, also ich kann zum Beispiel ein Team voller Akademiker führen, die aber total routiniert zusammenarbeiten und wo einfach alle Themen schon geklärt sind, da habe ich natürlich einen deutlich geringeren Anspruch an Führung. Wahrscheinlich, ne, wir reden immer über Wahrscheinlichkeiten und Durchschnittswerte, wie jetzt ein total neu zusammengesetztes Team. Und das gilt sowohl, ich nenne es mal, für angelernte Kräfte als auch für höher qualifizierte.
Für alle die nicht so tief im Game drin sind, Tuckman ist dieses altbekannte Modell Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning. Im Grunde, wo es darum geht, welche Stürme und Gefühle Teams durchlaufen, von wir müssen uns alle kennenlernen, bis hin zu es knallt mal und dann läuft's. Ein Fachmensch. Julia, du warst ja schon vorher bei Vetter. Wie ist denn aus deiner Wahrnehmung dieser neue Ansatz jetzt wahrgenommen worden? Weil das ist ja schon ein Unterschied, wenn auf einmal so ein HR-Team kommt und mir sagt, hier sind die 6 Kriterien und deswegen führst du jetzt mehr oder weniger Leute.
Ja, das Ganze ist ja nicht von nun auf jetzt entstanden und dann war es fertig, ne? Also ich glaube, Claudio hat es ja schon erwähnt, das Ganze war ja Teil einer Strategie. Und im Rahmen der Strategie wurde bei Vetter darauf geachtet, dass man so interdisziplinäre Teams bildet. So kam das ja auch, ne? Dass Claudio aus dem Controlling, ich aus HR, das so im Tandem gemacht haben. Und Vetter hatte ja bis dato, das war alles neu, ne? Also das gab alles noch nicht. Und wir haben das ja so sukzessive an so Piloten, haben wir es immer genannt, oder praktischen Beispielen dann entwickelt. Und ich glaube, was ein Erfolgskriterium für uns war, warum es dann auch gut geklappt hat, das Ganze ist ja so entstanden, dass Führungskräfte auf uns zukamen, ja, klassischerweise auf HR zugekommen sind und gesagt haben, naja, unser Umfeld verändert sich, ne, wir sind gewachsen in den Bereichen, wir werden zu klein für die Aufgaben, die anstehen, wir müssen uns neu aufstellen. Also es braucht vielleicht eine zusätzliche Teamleiterstruktur oder eine Stelle oder Fachrollen. Und dann haben die gesagt, wie machen wir das dann am besten so? Und dann hatten wir immer die Rolle der Berater. Wir waren dann eigentlich ein Beraterteam, ne, Claudio, wir beide. Einmal so aus der Controlling-Warte, wo es ja viel um Planungs geht, um Budget. Und andererseits aber auch aus der HR-Perspektive im Sinne von, wie arbeiten wir gut und effizient zusammen? Ne, was heißt das auch für Führung? Wie müssen wir auch den Change begleiten? Und dadurch, dass wir dann immer an den konkreten Needs der Führungskräfte gearbeitet haben und die begleitet haben in ihrem Problem, in Anführungszeichen, ist es, glaube ich, gut gelungen, das im Doing dann auch zu verschriftlichen. Also wir sind ja gestartet, ohne was zu haben. Also wir haben beim Gehen quasi das Laufen gelernt, wenn man so will, und haben immer, wenn was gut gegangen ist, es zu Papier gebracht. Ja, viel mit Piloten gearbeitet, auch die Span of Control ist genauso entstanden, ja, dass wir dann irgendwann eine Antwort brauchten, wie wollen wir das eigentlich machen als Unternehmen? Wie wachsen wir denn? Ja, ist der am lautesten schreit oder der die größte Machtposition im Unternehmen hat oder den besten Draht zur Familie, ist das der immer am meisten Stellen kriegt. Das hat sich für uns mit Nein beantwortet. Dann musste was anderes entwickelt werden. Und dann haben wir was entwickelt, haben uns hingesetzt, haben es ausprobiert an dem konkreten Fall, wo es dann auch Bedarf gab. Das hat dann gut geklappt. Dann haben wir es nochmal ausprobiert. Also wir haben viel experimentell dann auch gearbeitet. Und es war ganz spannend, weil wir hatten dann so 3, 4, 5 Org-Design-Prozesse parallel. Also heißt, wo Führungskräfte auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, könnt ihr uns unterstützen? Und irgendwie haben wir es, glaube ich, nicht ganz verkehrt gemacht. Die Art und Weise, wie wir mit den Teams gearbeitet haben, auf der anderen Art und Weise dann aber auch, wie wir die Rückkopplung ins Management oder in die Strategie gemacht haben, dass dann immer mehr Bereiche kamen. Ja, also am Ende mussten wir dann schon priorisieren. Der Erfolg war, glaube ich, dass wir an den konkreten Bedarfen der Organisation gearbeitet haben und nicht im Eiffelturm gesagt haben, so Mensch, Org-Design, das bräuchten wir doch mal, das könnten wir jetzt ja mal flächendeckend ausrollen, sondern wirklich von der Basis mit der Basis. Also wir haben da viele Workshops auch gemacht, viele Beratungen gemacht, uns viel zusammengesetzt, auf die Führungskräfte zugegangen und zu sagen, hey, wir haben was, wir würden gerne dieses Span of Control bei euch mal ausprobieren oder Stakeholder-Interviews oder Mitarbeiterumfragen. Also so wurden sukzessive im Prozess an dem Need der Organisation immer mehr Tools von uns dann auch etabliert, geprüft. Manches hat sich bewährt, manches hat sich vielleicht auch nicht bewährt. Dann hat man es wieder verworfen. So sind wir vorgegangen und das hat sich irgendwie dann gut rumgesprochen. Und das ging gut auf Zug. Wir mussten dann da gar nicht mehr so viel dazu beitragen. Die Kunst für uns war es dann immer, oder fand ich jetzt oft, vom Beratungsprozess das wieder in die Strategie zu transportieren, weil du in den Beratungssession und in den Praxisbeispielen natürlich nochmal ein bisschen anderen Arbeitsmodus hattest, ne? Also einmal war es die Metaebene und einmal war es die ganz pragmatische Ebene. Und sich dann auch die Zeit zu nehmen, das Ganze wieder auf Papier zu bringen, ins Strategiesteering zu spielen, ja, nochmal die Folie mit Schleife zu erstellen und so weiter. So dieses Zusammenspiel, das war, glaube ich, da waren wir nicht ganz schlecht, sage ich mal.
Ja, ich mag das immer so, wenn wir in der Theorie Sachen besprechen, wie die sein sollten und man sich denkt, ja, ja. Aber ich liebe, wenn wir dann hören, dass es genauso funktioniert hat, weil genau das ist ja auch die Theorie mit Change Management. So mach Leuchtturmprojekte, hol dir die Leute. Ich würde tippen, ist jetzt kein Problem für euch, ein Seat on the Table zu haben, wenn es um die Themen geht, oder?
Das ist wirklich total spannend, die Frage, weil auch das war früher nicht so. Als wir da gestartet sind, hat der HR da eher so eine, ja, vielleicht einen Sitz am Tisch, aber dann bitte mit Maulkorb. Also wenn man mit sitzen durfte, dann bitte keine unangenehmen Fragen. Und das hat sich wirklich so in diesem Prozess ergeben. Damals, Claudio, warst du ja noch im Controlling, aber irgendwann kam unser Geschäftsführer auf mich zu und hat gesagt, Faber-Bosch, ich möchte, dass Sie in diesem Org-Design-Gremium sind. Da muss die OE-Perspektive, also die Organisationsentwicklungsperspektive, vertreten sein. Die gab es da vorher so in der Form noch nicht. Und ja, das hat sich da wirklich gut entwickelt. Ne, Claudio, da haben wir jetzt irgendwie einen ganz guten Stellenwert. Und es ist auch tatsächlich so, wenn Führungskräfte jetzt einen Need haben, kommen sie immer auf uns zu. Da werkelt keiner im Hintergrund heimlich rum.
Es steht und fällt ein Stück weit damit auch mit diesem Top-Management-Support. Ich denke, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist es einfach, jedes Mal sauber den unternehmerischen Mehrwert dessen herauszukehren. Na, wenn man Organisationsdesign-Gremium hört, wenn man sagt, na, wir haben eine Richtlinie zum Thema Organisationsdesign erarbeitet, dann schlagen ja viele die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie sagen, oh Gott, das klingt nach Konzernbürokratie und nach Wertvernichtung und so weiter. Und deswegen haben wir da von Anfang an darauf geachtet, dass es eben keine Bürokratie ist, sondern am Ende ein Mehrwert für die Gesamtorganisation, indem wir Dinge streamlinen, indem wir Dinge effizienter machen, indem wir Dinge auch aufs eigentliche Ziel ausrichten, nämlich nachhaltiges, profitables Wachstum. Und das sichert dann eben wieder den Top-Management-Support am Ende des Tages. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, wir sind das Thema nicht alleine angegangen. Also Julia hat es gerade gesagt, wir haben das im Tandem erarbeitet, Controlling und HR. Aber wenn wir jetzt heute auf das Organisationsdesign-Gremium so als Governance- und Entscheidungsgremium für diese Themen schauen, dann haben wir da drei Perspektiven drin. Wir haben zum einen eine Vertretung aus dem Bereich Controlling. Das heißt also, wir haben es sehr stark integriert mit unseren Planungsprozessen. Wir haben einmal eine Vertretung aus unserem Bereich internes Projektmanagement, Vektoroptimierungssysteme. Das heißt also eine sehr starke Verknüpfung mit dem Thema Prozessmanagement und Projektmanagement, weil viele Org-Design-Fragestellungen kommen ehrlicherweise auch aus Großprojekten. Und wir haben halt eine Vertretung mit HR da drin. Aber ich glaube, diese Interdisziplinarität braucht es da einfach, um am Ende dann auch nachhaltigen Erfolg im Unternehmen sicherstellen zu können.
Ja, weil am Ende ist ja, also natürlich HR die beste aller Funktionen, ungefragt. Aber natürlich gibt es einfach ganz viele Sachen, da kommst du alleine nicht drauf. Also egal, wie lange HR im, ich liebe den Eiffelturm, sitzt, du wirst nicht die Perspektive vom Controlling haben oder vom Projektmanagement. Meine Erfahrung manchmal mit diesen Regeln, die HR aufstellt oder das Orga-Design, das Thema Span of Control, Stellenfreigabe. Es gibt dann immer den Animal Farm Moment, nenne ich es, wo alle sich an die Regeln halten, but some animals are more equal. Wie geht ihr damit um? Also ich hatte das ganz oft, wir hatten unseren tollen Prozess, welche Stellen freigegeben werden und irgendwann stand irgendein Geschäftsführer von mir und sagte, ja, aber Engineering braucht jetzt die 5 mehr Engineers. Oder braucht die höhere Gehaltserhöhung oder braucht doch eine andere Span of Control? Gibt's das? Gibt's das nicht? Habt ihr Ausnahmen?
Das ist eine super Frage. Die haben wir mit unserer Geschäftsführung Anfang des Jahres auch intensiv besprochen. Und ja, wir haben eine Ausnahme. Wir haben nämlich vereinbart, in dem Moment, wo die Geschäftsführung einen gemeinsamen Beschluss trifft, bewusst eine Ausnahme zu machen, dann gilt es diese Ausnahme, aber nur, wenn sie gemeinsam das beschließen. Und das kommunizieren wir dann aber auch so in zum Beispiel unseren SVP-Kreis. Das heißt also, es gibt hier eine Stelle, die wurde freigegeben und das war ein gemeinsamer Beschluss der Geschäftsführung. Das ist die Ausnahme. Das spielen wir auch ganz offen. Das muss ja auch irgendwo gehen am Ende des Tages. Also eine Geschäftsführung muss immer die Möglichkeit haben, Ausnahmen von Regeln zu definieren, wenn es die betriebliche Notwendigkeit gibt. Wichtig ist, glaube ich, aber, dass die Geschäftsführung zusammen darüber spricht und das dann auch wirklich bewusst entsprechend einsteuert. Und damit fahren wir eigentlich auch sehr, sehr gut, würde ich sagen, weil so viele Ausnahmen haben wir bisher gar nicht gesehen.
Ja, und ich glaube, was wir auch wirklich gemacht haben, wir haben das Ganze ja sehr beteiligungsorientiert aufgesetzt. Also dass es ein Teil der Strategie war, war für uns natürlich auch ein Steigbügel. Und auf der anderen Seite haben wir da ja ganz viele Workshops auch mit Playern gemacht, wo wir gesagt haben, okay, was ist euch wichtig, wenn wir so einen Prozess aufsetzen? Was sind Kriterien? Wir haben immer einmal im Jahr eine große Vetter-Business-Konferenz mit 150 Führungskräften. Dort haben wir so ein Sounding gemacht, immer unserer Ideen, und haben gesagt, hey, jetzt sind wir hier, passt das noch zu dem, was euch wichtig ist? Und nicht nur das Top-Management, sondern auch die 150 erweiterten Führungskräfte, sodass die, glaube ich, das Gefühl hatten, hatten, dass sie da immer auch mitreden konnten oder ihre Punkte, die ihnen am Herzen liegen, dass sie die einbringen konnten. Natürlich kann man nicht alles immer 1:1 berücksichtigen, aber so dieses immer wieder diese Zwischensteps auch so mit dem erweiterten Management oder auch mit verschiedenen Funktionen so zu sounden. Sind wir da auf einem guten Weg? Ne, was fehlt noch? Wo müssen wir noch Adaptionen machen? Das war, glaube ich, auch entscheidend, dass es die Leute mitgetragen haben, weil wenn sie dann gesagt haben, okay, es ist uns wichtig, dass es einheitlich ist, dass es transparent ist, dann haben wir mit denen auch immer rausgearbeitet, hey, wenn du das jetzt sagst, was heißt denn das für dich? Ne? Dann heißt das nämlich für dich auch, du kannst nicht einfach zu deinem Geschäftsführer gehen und in einer dunklen Hinterkammer irgendwas verhackstückeln und am Ende kommen 3 neue Führungspositionen raus. Ne? Ich glaube, denen war sehr bewusst dann auch, auf was sie sich eingelassen haben, und das hat natürlich viele, viele Workshop-Sessions auch gebraucht, um da auch diese Beteiligung und dieses Commitment auch vom Management zu kriegen.
Das wäre auch meine Empfehlung für Unternehmen, egal welcher Größe. Und wenn ihr nur 15 Leute seid, lasst euch als HR nicht den schwarzen Peter anziehen, dass ihr entscheidet, welche Stellen freigegeben werden oder nicht. Weil am Ende ist es genauso, wie ihr sagt, natürlich dürfen Geschäftsführende Ausnahmen machen. Also, ne, ist ja klar. Aber ich hatte ganz oft, dass dann vor mir die Leute standen und gesagt haben, ich will die Stelle. Ich sag, Leute, da ist das Gremium. Nee, mach doch mal. Und dann waren die sauer auf mich. Ich auch gesagt habe, wenn es nach mir geht, kriegen hier alle 100% Gehaltserhöhung und alle Stellen. Was würdet ihr denn sagen, jetzt zum Ende langsam kommend, ist die Organisation euch dankbar? Ist es mehrwertschaffend? Also sieht das die Organisation so, dass das natürlich viel für die Kultur tut und Fairness und Transparenz und Weiterentwicklung, klar, aber sieht es die Orga auch so?
Ich glaube, das ist immer eine Frage des Standpunkts. Wenn ich natürlich vorher von den fehlenden Regelungen profitiert habe, dann kann ich jetzt schlecht Juhu schreien, klar. Auf der anderen Seite, wenn ich bisher da eher jemand war, der davon nicht profitiert hat, dann habe ich jetzt einfach eine sehr faire Bewertungsgrundlage, auf der Entscheidungen getroffen werden. Das heißt also, ich würde auch hier sagen, es kommt auf die Person drauf an und die Vorerfahrungen, die sie gemacht hat. Insgesamt im Durchschnitt, wenn wir jetzt auch mal auf das Feedback schauen, der letzten 11 Monate, und wir hatten erst letzte Woche dazu auch einen Lessons Learned Workshop mit verschiedenen Personen, muss man schon sagen, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Das Feedback, das wir aus der Organisation bekommen, ist insgesamt auch sehr gut. Ich glaube, wo wir dran arbeiten dürfen, ist insbesondere nochmal den einen oder anderen Prozess schneller zu machen bzw. zu entschlacken. Ne? Frage ist zum Beispiel immer, wie oft muss ich für ein spezifisches Thema dann in das Gremium kommen für die finale Entscheidung? Da sind wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch etwas träge. Aber unterm Strich würde ich sagen, den Mehrwert, den sehen wir bereits jetzt.
Ja, also kann ich nur bestätigen. Ne? Ich glaube, Vetter ist an so einem Punkt, wo wir einfach gewisse Strukturen und Governance auch gebraucht haben. Und klar, es gibt immer welche, die aus dem Alten auch Nutzen gezogen haben und die jetzt vielleicht irgendwie da für sich einen individuellen Nachteil empfinden, indem sie sich so verhalten müssen wie alle. Aber ich glaube, im Kern weiß jeder, und das war aber auch, glaube ich, dadurch, dass wir diese Kriterien gemeinsam erarbeitet haben, dass auch alle sagen, auch wenn es für die individuell manchmal etwas zäh ist, weil sie vielleicht nochmal ein Interview führen müssen oder nochmal einen Workshop machen müssen, sagen sie, nee, im Nachgang, das haben wir ganz oft gehört. Am Anfang haben die immer erst gesagt, boah, jetzt müssen wir den Prozess machen, na toll. Und im Nachgang war das Feedback immer, hey, das war echt gut. Ich war am Anfang wirklich skeptisch, ja. Aber es hat mir wirklich nochmal durch auch diese einzelnen Prozessschritte, die wir im Org-Design-Prozess haben, auch als Führungskraft mit meinem Need nochmal neue Perspektiven eröffnet, nochmal neue Blickwinkel gegeben, und rückblickend haben, ich glaube, fast alle gesagt, ich habe da was gelernt, ja, für mich und für meine Einheit. Und es war gut und ist gut, dass wir da fetter jetzt einheitlich gehen und nicht mehr so dieses Gefühl der Ungerechtigkeit oder der Individualität, ja, vorrangig da ist.
Das ist ja auch so ein bisschen die logische Konsequenz daraus, wenn man sagt, man möchte einen systematischen Ansatz für etwas haben in so einem großen Unternehmen. Das führt immer dazu, dass es dann auch einzelne Individuen gibt, die sagen, oh, für mich passt das jetzt überhaupt nicht oder das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Aber unterm Strich im Durchschnitt für das Gesamtunternehmen ist es einfach ein enormer Zugewinn.
Werbung. Heute, wie ja in der ganzen Staffel schon, geht es ja ganz viel um Orga-Design und damit ja auch um Entscheidungen, die das ganze Unternehmen betreffen. Und hier muss man wirklich ganz, ganz genau auf die arbeitsrechtlichen Leitplanken schauen und die auch früh einplanen, denn sonst kann es hinten raus unnötig kompliziert werden.
Das stimmt definitiv, denn das ist nicht nur Kästchen auf dem Org-Chart hin und her schieben, sondern da hängt ein großes arbeitsrechtliches Konstrukt hinter. Was sind denn deine Lieblingsbeispiele, was einem da auf die Füße fallen kann?
Naja, von Performance Management nicht eingeplant bis nicht mit dem BR abgesprochen.
Mein Favorit ist, man möchte gerne das neue Org-Level-Projekt angehen und Titel und Level anpassen und vergiss dabei zu schauen, darf ich das überhaupt oder korrigiere ich damit ein Level und einen Titel nach unten?
Und natürlich das ganze Thema Return to the Office, Arbeitszeiten, alles Themen, die arbeitsrechtlich zu beurteilen sind. Deswegen, wenn ihr gerade mitten in der Reorga seid, Verhandlungen mit dem BR führt oder eben auch rechtliche und pragmatische Unterstützung sucht, dann empfehlen wir euch den Sponsor unserer heutigen Folge, den Schlechtwetterpersonaler Hans-Georg Bauer mit seinem Team der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft. Diese begleiten euch strategisch und taktisch, vor allem aber hands-on in der Vorbereitung und Kommunikation. Mehr dazu unter www.hgb-rechtsanwalt.de.
Werbung Ende.
Das ist für mich auch immer der Punkt, wenn ich sage, natürlich verändern Prozesse deine Kultur, weil genau das passiert ja. Ihr sagt, wir fangen jetzt nicht mehr an, wer am lautesten schreit oder mit dem Chef abends essen geht oder was auch immer, sondern es werden Kriterien, es wird transparenter, es gibt mehr Fairness und natürlich gibt es Leute, die sagen, ich möchte das nicht. Und die gehen ja dann und damit veränderst du ja wieder die Kultur. Also ich habe das ganz oft, wenn ich Gehaltsbänder einführe und performancebasierte Gehaltserhöhungen. Ich kann dir vorher mit relativ genauer Sicherheit sagen, wer sich darüber aufregt. Die Frage ist natürlich, was will ich für ein Unternehmen haben? Ne? Wenn ich sage, ich will schnell sein und wachsen und jeder für sich, dann würde ich das vielleicht nicht einführen. Wenn ich sage, wir brauchen hier eine Kultur, wo Leute lange bleiben, wo Leute gerne hinkommen, macht es wahrscheinlich auch Sinn, solange man es nicht, habt ihr eben auch schon schön gesagt, übertreibt mit der Langsamkeit. Ne? Also meine Horrorvorstellungen sind immer diese Entscheidungsgrundlagen, wo du irgendwie 18 Minuten die Entscheidungsvorlage ausfüllst, in so einem alten Excel noch. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte morgen in meinem Unternehmen auch anfangen, systematisches Orga-Design zu machen, was wären die drei Tipps fürs barrierearme Einsteigen aus eurer Perspektive? Leichte Frage zum Ende.
Nummer 1, Top-Management-Support. Das fliegt nur, wenn man den Support vom Top-Management hat. Ansonsten würde ich es lassen.
Da bietet sich tatsächlich an, wenn man die Chance hat, irgendwie an die Unternehmensstrategie anzudocken. Also das war zumindest unser absoluter Türöffner, Teil der Unternehmensstrategie zu werden, auch mit einem HR-Thema oder mit einem HR-fokussierten Thema und dann eine breite Beteiligung zu ermöglichen. Also die Idee immer wieder zu sharen, sich Meinungen von Keyplayern einholen, Workshops zu machen, bestehende Führungsformate auch nutzen, wie Führungskräftetagung mit dem Thema mal aufschlagen, mal vorfühlen, meine Meinung abholen. Also diese Beteiligung, die breite Beteiligung von Führung, also das ist, war sicherlich auch ein Kriterium.
Was ich da immer denke, es ist ja im Moment viel, also zumindest in meiner Bubble, viel dieses Thema OKRs und wir führen damit. Und eigentlich gibt es da immer ein OKR, das sich irgendwie mit Prozess beschäftigt. Und ich finde immer, das ist der gute Einfallweg für HR zu sagen und für Orga-Design. Hey, wir machen mal Prozessoptimierung, Streamlining, weil dann bist du ja eben nicht mehr dieses HR macht sein Gedöns mit der Karriereseite, sondern bist ja richtig in diesem Business-Thema drin und im Stream.
Und sich Verbündete suchen, das ist ganz wichtig, weil das Thema Org-Design ist kein reines HR-Thema. Das schlägt auch im Controlling auf, in der Personalplanung. Damit beschäftigen sich Projekte, wenn sie neue digitale Systeme einführen, neue Prozesse einführen, Stichwort Betreibermannschaften, die dann für den operativen Betrieb gebraucht werden. Das hilft natürlich dann auch, um so ein Thema auf den Weg zu bringen.
Und dein Stichwort nochmal aufzugreifen, Anjuli, gerade das Thema Prozesse, also das war jetzt auch so das Learning für mich so in den letzten 2 Jahren als HR auch mehr in Prozessen zu denken und da auch anzudocken, weil das zumindest bei uns gerade im Unternehmen großes Thema ist, prozessorientiertes Denken und Handeln und wir früher in HR oft in Methoden oder Tools oder so gedacht haben und dass wir jetzt erstmals so auch HR Org-Design-Prozess oder auch Leadership-Development-Prozess oder Talent-Development-Prozess etablieren. Also weg von Tools oder Programmen hin zu Prozessen. Das ist unserer Meinung nach sehr anschlussfähig, zumindest bei uns.
Und ich finde auch, es ist einfach eine schöne Weiterentwicklung von HR. Also einfach weg von diesem, wir machen nur die Payroll und die Verträge, finde ich, ist das wirklich was, wo man richtig gestalten kann und auch Liebe geht raus an alle. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Und auch nicht nur so diese Wohlfühlthemen. Ne? So, es gibt jetzt Kuchen zum Geburtstag oder wir haben nochmal eine Feier oder was auch immer, sondern wo man wirklich einen richtigen Business-Impact hat, der ja auch wieder die Sichtbarkeit erhöht. Deswegen an alle da draußen, Orga-Design, guckt es euch an. Man kann viel machen. Wir haben jetzt nur einen ganz kleinen Teil berissen, aber ich fand es super interessant, gerade auch die verschiedenen Kriterien. Ich liebe das einfach, dass ihr die Führungskraft damit reingebracht habt. So smart. Claudio, Julia, vielen, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so detailliert erzählt habt. Wenn jetzt jemand bei Vetter arbeiten möchte, soll er sich unbedingt die Karriereseite angucken.
Freuen wir uns.
Auf jeden Fall, da freuen wir uns. Wir suchen viele motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Und es klingt, es wäre richtig cool, da zu arbeiten, plus Purpose.
Plus Bodenseeregion und Blick auf die Berge.
Ja, das möchte ich als Berliner. Hier ist es auch sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut und toll auch, dass ihr euch gemeldet habt. An alle da draußen, guckt euch die Vetter Karriereseite an. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt. Und meldet euch auf jeden Fall auch, wenn ihr findet, dass ihr etwas zu erzählen habt, was wichtig für alle HRler da draußen ist. Happy HR!